Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid bei Verhört gelandet und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. In der heutigen Folge geht es mal wieder um das Thema künstliche Intelligenz. Warum Kanzleien da in Zukunft nämlich nicht mehr drum rumkommen, das erklärt mein heutiger Gast. Professor Dr. Robert Butcher ist Professor für Wirtschaftsinformatik und insbesondere für Business Intelligence und Data Analytics an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Würzburg-Schweinfurt. Er blickt außerdem auf langjährige Erfahrung bei der DATEV zurück und kennt die Branche gut. Mit Robert spreche ich darüber, in welche Richtung sich das Thema KI entwickeln wird, was heute und in der Zukunft möglich ist und wie seine persönliche Vision für die nächsten Jahre aussieht. Robert teilt außerdem einen Tipp, von dem ich ganz persönlich auch begeistert bin und den ich für super sinnvoll erachte. Was das ist, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Mein Name ist Florian Weber und ich freue mich, dass ihr hier reinhört. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung da und teilt ihn natürlich auch gerne in eurem Umfeld. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß bei der heutigen Folge mit Professor Dr. Robert Butcher.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Ganz herzlichen Dank, Florian, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
Was hat dich weggezogen so von der DATEV? Erinnerst du dich? War es einfach irgendwie so der nächste Karriereschritt oder?
Das war eigentlich meine Leidenschaft, junge Menschen Wissen beizubringen. Ich war auch viele Jahre lang Lehrbeauftragter an der Technischen Hochschule, war noch nebenbei auch Lehrbeauftragter an der FOM hier in Nürnberg. Und im Prinzip war es die Leidenschaft, tatsächlich junge Menschen Wissen zu vermitteln. Das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und so hat sich dann die Gelegenheit ergeben, 2022 tatsächlich meinen Traum in Erfüllung zu bringen und dann an die Hochschule zu wechseln.
Also was ich gerade schon ganz spannend fand, Robert, ist so das Thema, du hast gerade gesagt, du hast selber viel Software entwickelt, ja auch zu einer Zeit, wenn du 16 Jahre bei der DATEV warst, wo das noch gar nicht so krasses Thema war wahrscheinlich, oder?
Das Thema KI war da noch nicht so ein Riesenthema. Natürlich immer in dem Bereich, wo ich unterwegs war, das war häufig auch Business Intelligence, da hat natürlich schon immer so Sachen wie Data Mining eine Rolle gespielt oder auch Machine Learning. Man hat natürlich schon auch gemerkt, dass sich natürlich da einiges tut, also dass natürlich auch Software immer stärker dann auch mit intelligenten Algorithmen angereichert wurde, um dann beispielsweise bei der Datenanalyse dann automatisch Muster zu identifizieren. Da hat man auch damals sehr interessante Kooperationen mit Unternehmen, die sich auf diese Bereiche spezialisiert hatten. Das heißt, so in Insiderkreisen war das schon ein Thema. Mhm. Aber es ist, wie du schon richtig sagst, es ist kein Massenthema geworden. Das Thema KI hat dann erst so richtig die breite Öffentlichkeit erreicht, nachdem dann Google seinerzeit ja dieses sehr beeindruckende Projekt durchgeführt hatte, wo dann die KI tatsächlich zum ersten Mal einen Menschen bei dem Spiel Go geschlagen hat. Da ist es dann in die breite Öffentlichkeit gekommen, obwohl eigentlich KI schon eine sehr, sehr lange Historie hat. Und dann natürlich durch ChatGPT, was dann so 2022 durch die Decke gegangen ist.
Ich würde sogar, glaube ich, tatsächlich das sagen. Ich weiß gar nicht, ob jemand, der sich nicht damit beschäftigt hat, so diese erste Welle 2010 schon mitbekommen hat. Also für mein Gefühl ist es tatsächlich 2022 gewesen, so mit ChatGPT. Und das ist ja super spannend, weil wenn ich es jetzt richtig recherchiert habe, geht es zurück auf die 80er Jahre, ne, wo das erste Mal damit gearbeitet wurde, beziehungsweise zumindest damit geforscht wurde. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich glaube, so lange ist es eigentlich schon irgendwie Thema.
Ja, definitiv. Also das Beeindruckende ist halt, dass ab 2022 die breite Öffentlichkeit mit ChatGPT natürlich selber imstande war, solche Sachen auszuprobieren. Also dass man relativ schnell für sich dann erkannt hatte, im persönlichen Bereich oder auch im beruflichen, dass man damit tolle Sachen machen kann. Das ist also, wie du schon richtig sagst, die KI hat eine lange Historie. Der Begriff selber kommt ja aus dem Jahr 56 muss es gewesen sein. Da gab es eine Konferenz damals, wo dieser Begriff Artificial Intelligence geprägt wurde.
War künstliche Intelligenz damals schon zu deinen DATEV-Zeiten ein Thema, mit dem du dich intensiv beschäftigt hast? Oder eben in dem Rahmen, wie du es gerade schon genannt hast, mit Data Mining, mit Business Analytics und solchen Themen?
Es war damals eigentlich eher das Thema um Data Mining und vor allem Business Intelligence, also KI so am Rande. Machine Learning auch eher am Rande, aber tatsächlich so der Schwerpunkt, der lag damals auf Business Intelligence, vor allem, weil wir damals Lösungen gebaut haben für das Kanzlei-Controlling. Also quasi Lösungen, mit der zum Beispiel eine Kanzlei dann tracken kann, ob dann beispielsweise die Stunden abgerechnet wurden oder wie die grundsätzliche Verteilung der Stunden auf bestimmte Dienstleistungen ausgesehen hat. Also quasi klassisches Kanzlei-Controlling. Und da spielen halt so klassische analytische Datenmodelle eine wichtige Rolle, weil es ja darum geht, dass die Steuerberaterinnen und Berater dann relativ einfach solche Sachen auswerten können.
Und an der Stelle ist es, glaube ich, ganz spannend, mal drauf zu gucken, wie ich auf dich gestoßen bin. Das war nämlich im mehr oder weniger über Kontakte im Rahmen des KI-Tools Day des Steuerberaterverband Niedersachsen-Sachsen-Anhalt. Und da hast du einen Vortrag gehalten. Ich tue mich fast schwer, es Impulsvortrag zu nennen, weil du wirklich 40 Minuten ja gesprochen hast. Wie bist du dazu gekommen und also warum beschäftigt dich genau dieses Thema?
Ja, das sind im Prinzip noch gute alte Kontakte aus meinen Dativ-Zeiten, weil ich den Herrn Böke gut kenne. Der Herr Böke ist ja der Präsident des von dir genannten Steuerberaterverbandes und mit dem habe ich damals eine sehr, sehr gute Arbeitsbeziehung gehabt und das hat dann zur Folge geführt, dass wir dann, obwohl ich dann die Hochschule gegangen bin, immer noch ab und zu mal Kontakt hatten und er mich dann mal gebeten hat, von Zeit zu Zeit auf diesen KI-Tools einen Vortrag zu halten zu bestimmten Themen und ich mache das sehr, sehr gerne, weil mir das wahnsinnig viel Spaß macht, solche Sachen auszutüfteln und was ja auch heute relativ leicht geworden ist, tatsächlich Prototypen bauen zu können. Das ist ja im Prinzip eines der Riesenchancen, die uns die KI bietet, dass wir heute relativ schnell einen Prototypen bauen können. Der hat jetzt vielleicht noch nicht den Anspruch auf technische Eleganz und auf technische Perfektion, aber man kann damit relativ schnell seine Gedanken oder seine Ideen irgendwie einem breiten Publikum zeigen. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und genau das ist auch so ein bisschen der Spirit von diesen KI-Tool-Days, weil da geht es nämlich darum, dass man jetzt tatsächlich Werkzeuge ausprobiert und auch verschiedene Hersteller dann ihre Lösungen präsentieren, um aufzuzeigen, wie dann solche Technologien sehr hilfreich einsetzbar sind im Zuge auch der Steuerberatung oder wie dann solche Werkzeuge auch helfen können, sehr große Informationsmengen verarbeiten zu können. Das ist ja eine Riesenchance, auch durch die KI, durch Werkzeuge, beispielsweise eigene Dokumente durchforsten zu können, dann mit eigenen Dokumenten chatten zu können, um dann am Ende des Tages aus diesen Dokumenten tatsächlich die Informationen sehr schnell herauszubekommen, Sachen zu automatisieren. Das ist auch ein Riesen Potenzial, was diese Technologie bietet. Und da ist es eben relativ schön, Prototypen zu bauen, weil man zum einen mal relativ schnell erfolgreich damit ist. Also es gibt ja fantastische KI-Modelle, mit denen man unglaublich gut Software bauen kann. Und zum anderen hat man auch den großen Vorteil, dass es dann einfach anschaulich ist und man kann darüber diskutieren und man kommt dann auch relativ gut in Arbeitsbeziehungen rein.
Jetzt ist aber die Steuerbranche ja unter anderem eine Branche, die ja noch damit kämpft, überhaupt zu digitalisieren und solche Themen. Geht man nicht mit diesem Thema KI dann eigentlich schon den Schritt zu weit und hat so ein bisschen die Gefahr, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen?
Ja und nein. Zum einen ist es schon natürlich die Gefahr, dass man dann vielleicht Lösungen mit der KI umsetzt, die man vielleicht auch mit anderer Technologie hätte besser hinbekommen. Das ist natürlich die Gefahr. Auf der anderen Seite muss man sich dazu sagen, schafft aber auch die KI die Motivation, sich dann eben noch viel stärker mit Digitalisierung zu beschäftigen. Denn man bekommt relativ schnell Erfolge. Und das ist natürlich, was natürlich dann auch wieder die Menschen motivieren kann, sich mit dem Thema Digitalisierung viel stärker zu beschäftigen. Und nach meiner Wahrnehmung ist ohnehin die Steuerberaterbranche etwas geteilt. Es gibt nämlich durchaus Kanzleien, die extrem innovativ sind und die da wirklich auch
Absolut.
Vorreiter sind. Und das war auch schon vor 10 Jahren der Fall, wo sich schon damals Kanzleien mit Sachen beschäftigt haben, die weit, weit über das hinausgehen, was normalerweise Steuerberaterkanzleien tun. Insofern würde ich sagen, dass das ein Ja und ein Nein ist als Antwort. Also natürlich ist die Gefahr, dass man mit KI vielleicht jetzt auf einmal Dinge löst, die man hätte lösen können, dass man vielleicht auch zu viel Erwartung hinein projiziert und dann feststellt, man hat gar nicht die Datenqualität oder man hat auch gar nicht die Daten vor Ort. Aber auf der anderen Seite erweckt es halt auch die Chance, genau auch für solche Schwachstellen sensibilisiert zu werden und dann zu erkennen, aha, wenn ich in der KI da mitspielen will, dann brauche ich halt eine gute Datenqualität, dann brauche ich eine bestimmte Unternehmenskultur, da brauche ich eine bestimmte Freude am Experimentieren, ich brauche Mitarbeitende, die da auch mitgehen die da auch nicht Angst davor haben. Und das sind da wichtige Voraussetzungen. Und das kann natürlich auch die Menschen beflügeln, dann sowas umzusetzen.
Das ist ja irgendwie, finde ich, einen sehr, sehr schönen Gedanken, wenn genau sowas dazu führt, dass irgendwie Prozesse auch hinterfragt werden und möglicherweise eben dann sich eine andere Unternehmenskultur entwickelt oder eine andere Datengrundlage, weil man einfach merkt, naja, die KI kann eben besser arbeiten, wenn die Daten sauber gepflegt sind und so weiter. Aus deinem Gefühl, ist das aber was, was man vielleicht auch einfach akzeptieren muss, dass der Markt der Steuerberater, Steuerberaterinnenkanzleien sich da so ein bisschen teilt, dass es eben die gibt, die schon immer vorne mit dabei waren und das auch weiterhin sein werden und dass es eben auch die anderen, keine Ahnung wie viele, 30-50% gibt, die sagen, ich habe da keinen Bock drauf und dann ist es eben so. Muss man das einfach akzeptieren?
Ja, man muss es vermutlich akzeptieren. Es ist halt immer die Frage, ich meine, die DATEV hat natürlich ein Sendungsbewusstsein von dem Berufsstand. Das zeichnet sich ja auch aus. Das heißt, sie haben natürlich das hohe Interesse, natürlich am Ende des Tages auch wirklich möglichst viele Genossen und Genossen mitzunehmen auf diese Reise, weil das natürlich wichtig ist, zum einen natürlich für die DATEV selber, ganz klar, aber zum anderen natürlich auch für viele Kanzleien, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist natürlich auch ein Punkt. Das heißt auch, Kanzleien werden eigentlich gezwungen sein, sich stärker diesem Thema zu öffnen, aus dem ganz einfachen Grund, was auch die Mandanten verlangen und auch letztlich so Dinge wie Fachkräftemangel spielen eine große Rolle. Das heißt, dann sind natürlich von daher schon Kanzleien auch gezwungen, Dinge zu automatisieren, sich zu hinterfragen, wie kann ich noch besser meine Mandanten die entsprechenden Dienstleistungen vollbringen, wie kann ich noch näher in der Zusammenarbeit sein. Das sind alles Dinge, um sich quasi selber zu hinterfragen, um einfach besser zu werden, weil einfach auch der Wettbewerbsdruck vorhanden ist. Also insofern ist es schon wichtig, sich diesem Thema zu stellen. Man wird natürlich in solchen Themen nie alle abholen können. Das ist die andere Wahrheit. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch für die Volkswirtschaft gut, wenn natürlich hier eine Branche natürlich weiterhin den Takt angibt, weil natürlich auch viel Innovation und solche Dinge natürlich auch dadurch entstehen.
Weil du gerade schon gesagt hast, dich hat so begeistert, dass du junge Menschen mit diesem Thema ansprechen möchtest, mit diesen Themen, dass du sie mitnehmen möchtest und so weiter. Ist das was, was du glaubst, was sich, wenn man jetzt einfach 10 Jahre wartet, sowieso einstellen wird, weil du so viele Menschen im Studiengang hast, die sich zwangsläufig damit beschäftigen, dass also, wenn man es mal böse formuliert, die Biologie das sowieso irgendwann da reintreiben wird, das Thema. Also könnte man auch einfach warten?
Das halte ich für keine so eine gute Idee zu warten, aus verschiedenen Gründen, weil wir natürlich jetzt eine Generation eine Chance hat, Dinge komplett auch mitgestalten zu können. Das heißt, jetzt haben wir die großartige Möglichkeit, die KI auch zu verwenden, um Dinge besser zu machen, um auch tatsächlich vielleicht auch ein bisschen idealistisch noch solche Technologien zu verwenden, um das Beste aus diesen Technologien nutzen zu können. Und wenn wir da warten, dann ist die Gefahr relativ groß, dass uns die Gestaltungszeit davonläuft. Weil natürlich in der Realität muss man natürlich dazu sagen, KI hat natürlich auch das Potenzial, große Fehler zu machen. KI hat auch das Potenzial, wenn man es nicht richtig einsetzt, Menschen arbeitslos zu machen. KI hat natürlich auch das Potenzial, am Ende schlechte Dinge hervorzuheben, hervorzurufen. Ich denke da an so Sachen wie Fake News oder andere Dinge, wo die KI natürlich auch tatsächlich zur Spaltung der Gesellschaft weiter beitragen kann. Das heißt, um all diesen Gefahren entgegenzutreten, ist es in meinen Augen entscheidend wichtig, dass wir eigentlich jetzt tatsächlich anfangen, uns diesem Thema massiv zu stellen, das auch so ganz klar auch in den Unterricht mit reinnehmen an Schulen, auch ethische Fragen diskutieren, auch Fragen natürlich diskutieren, was Technologien anbelangt, aber auch mit den jungen Menschen quasi zusammen solche Lösungen aufbauen, weil natürlich auch eins wichtig ist, nämlich die Erfahrung, die wir halt mitbringen. Das ist natürlich eines, was man naturgemäß als junger Mensch nicht haben kann. Ja, das ist ganz klar. Deswegen ist es eben wichtig, auch zu reflektieren, zu verstehen, dass die KI auch Dinge falsch machen kann. Und wenn ich dann am Ende des Tages mich voll auf die KI verlasse, dann laufe ich halt auch Gefahr, mich als Mensch selber abzuschaffen. Das heißt, was ganz wichtig ist, ist eigentlich der weise Umgang mit der KI. Und der weise Umgang mit der KI bedeutet, Dinge kritisch zu reflektieren und sich zu überlegen, ist das, was jetzt die KI da rausgebracht hat, wirklich richtig? Und um kritisch reflektieren zu können, muss ich ein Wissen haben. Das heißt, das, was man häufig hört, so nach dem Motto, die KI, die schafft es das Wissen ab. Ich halte es persönlich genau für das Gegenteil der Fall. Wir brauchen sehr, sehr viel Wissen, weil wir mit diesem Wissen dann auch zum einen viel besser Prompts schreiben können. Das ist die eine Wahrheit. Mhm. Und zum anderen auch das, was als Ergebnis zurückkommt, viel besser einordnen können und damit dann auch tatsächlich uns befähigen können, vielleicht auch neue Ideen aufzubauen auf einer gesicherten Wissensbasis. Und das ist schon ein Punkt, den wir heute angehen können. Das heißt, da können wir jetzt nicht darauf hoffen, dass das irgendwie von selber eintritt, sondern es ist wirklich ein Gestaltungsauftrag. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, solche Themen in Schulen, an Hochschulen, an Universitäten, an Bildungseinrichtungen und wo auch immer in Unternehmen sowieso, solche Sachen auch wirklich mit den Leuten zusammen zu reflektieren, gemeinsam Sachen auszuprobieren, weil es erstens mal riesen Spaß macht, solche Sachen auszuprobieren, weil das wir dann wirklich auch eine Lerngemeinschaft sind. Also ich lerne auch viel von meinen Studierenden. Mhm. Ja, wenn die irgendwelche Sachen ausprobieren, das ist für mich auch mal extrem interessant. Und gleichzeitig kann ich halt doch Erfahrungswissen wieder an die Studierenden weitergeben, weil ich halt doch viele Jahre jetzt im Berufsleben war in der IT und das natürlich jetzt meine Studierenden nicht sein können. Mhm. Und so entsteht halt etwas Wunderbares in meinen Augen. Also durch das Zusammenspiel und durch die Wertschätzung, dass man dann solche Dinge eben gemeinsam aufbaut und auch gemeinsam reflektiert, was macht das mit uns? Was bedeutet das auch ganz wichtig im Hinblick auf Berufe? Also wie ändern sich heute Berufe durch solche Technologien? Welche Skills, welche Kompetenzen brauche ich in Zukunft stärker? Welche sind vielleicht weniger wichtig? Das sind alles Dinge, die jetzt heute eine hohe Dynamik haben. Und diesen Sachen müssen wir uns stellen. Die werden sich auch nicht nur in meinen Augen von selber lösen, sondern wenn man sie nicht anfasst, dann ist die Gefahr relativ groß, dass es am Ende des Tages einem um die Ohren fliegen wird.
Wie würdest du genau in so einen Prozess starten, wenn du jetzt eine Kanzlei hättest und oder auch eine Kanzlei berätst und sagst, die wollen oder die sagen, die wollen da rein, die wollen damit anfangen. Wie geht man los, dass man genau diesen Lernprozess sicherstellt, dass man auch diese Chance hat, gegenseitig, und das finde ich einen saucoolen Gedanken, den aufzugreifen und das auch tatsächlich so hinzubekommen?
Also für eine Kanzlei ist es natürlich wichtig, sich zu überlegen, ganz am Anfang, was sind Use Cases, was sind Anwendungsfälle, die wir zusammen als Kanzlei gut bewerkstelligen können. Das ist im Prinzip ganz wichtig, da auch die Mitarbeitenden mit einzubeziehen, natürlich auch die Mandanten, weil man natürlich auch für die Mandanten Lösungen bauen möchte, die denen ja zunutze kommen sollen. Das heißt, im Prinzip dann einfach ein interdisziplinäres Team aufbauen mit Menschen aus der Kanzlei und mit Mandanten, die bereit sind, da mitzumachen auf solchen Experimenten und dann tatsächlich klein anzufangen und einfach mal Dinge zu hinterfragen, die vielleicht heute noch nicht ganz so ideal laufen, die vielleicht auch viel manuelle Arbeit nach sich ziehen, die vielleicht auch Menschen frustrieren, weil sie vielleicht auch Stereotype-Tätigkeiten sind oder Tätigkeiten sind, die schnell langweilig werden können. Das heißt, hier mal einen Hebel anzusetzen und mal solche Dinge zu hinterfragen. Das heißt, wirklich mit den Low-Hanging Fruits anzufangen, wie es so schön heißt, und in kleinen Schritten und dann einfach zu gucken, wie kann ich sowas einsetzen und natürlich sich auch der rechtlichen Situation die vor Augen zu halten, weil natürlich das Verarbeiten von personenbezogenen Daten, Stichwort Datenschutzgrundverordnung, solche Dinge natürlich absolut. Auch rechts konform vollzogen werden müssen, aber tatsächlich von den Anwendungsfällen kommend. Und das müssen jetzt nicht die totalen high sophisticated Use Cases sein, die am Ende des Tages dann auch schnell zur Frustration führen. Das können auch einem einfache Sachen sein. Und das schafft ja dann auch die Möglichkeit, sich zu überlegen, ist jetzt dafür die KI die richtige Technologie oder könnte ich das vielleicht auch mit anderen Maßnahmen in den Griff zu bekommen? Das heißt, tatsächlich mal mit den Pain Points anzufangen und die mal kritisch zu reflektieren und dann einfach in eine Arbeitsbeziehung untereinander einzutreten und dann einfach schrittweise was aufzubauen, ein Feedback sich einzuholen und einfach mit dieser Technologie einfach experimentieren. Da kann auch ganz hilfreich sein, sich von außen jemand dazu holen zu können. Da mache ich mal gleich für Studierende Werbung, die häufig an sowas natürlich auch ein hohes Interesse haben. Also da gerne auf Hochschulen zu treten, wenn da welche in der Nähe sind, und einfach nach Werkstudentinnen oder Werkstudenten Ausschau halten, um da sich von außen ein bisschen Impulse reinzuholen.
Das mit den Studierenden, das würde ich an der Stelle gerne aufgreifen, weil das finde ich eine total gute Idee und kann da so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung auch ein Beispiel reinbringen. Ich habe, bevor ich so mit diesem Moderationskram angefangen habe, auch mal im Innovationsmanagement gearbeitet und wir haben uns damals auch mit KI beschäftigt und haben für ein Unternehmen versucht, eine KI einzusetzen, die es schafft, das Beschwerdemanagement zu vereinfachen, weil man einfach schon anhand einer Textanalyse erkennt, ob das jetzt eine Beschwerde ist, wo man nochmal vereinfacht formuliert eine Standard-Mail rausschicken kann und die sind zufrieden, oder ob das was ist, wo sich jetzt wirklich ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hinsetzen muss. Und diese Lösung haben damals Studierende gebaut und das war unfassbar interessant, diesen Prozess zu beobachten, weil es ist genau das, was du auch beschrieben hast. Das Fachwissen, das kommt aus dem Unternehmen. Da sitzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das seit Jahren machen. Das Wissen um die Technologie kommt aber von den Studis. Und das war sensationell zu beobachten, wie die sich zusammensetzen, dann wieder schnell einen Prototypen basteln. Daraus ist dann wieder klar geworden, ah, das passt noch nicht, weil dann haben die wieder mehr Informationen zugesteckt bekommen. Und das hat, also binnen von 2 Workshop-Tagen ist da ein super tolles Prototypen-Modell rausgekommen, wo ich wirklich dachte, alleine für diesen Prozess lohnt sich's. Deswegen würde ich die Idee, die du da gerade genannt hast, absolut unterstützen.
Genau, das ist extrem wertvoll, weil man natürlich von außen einen Blick hat und natürlich dann auch gerade das Beispiel, was du genannt hast, ist ein super Beispiel, weil es natürlich auch viele Use Cases gibt in anderen Branchen, die man vielleicht kennt und die man dann adaptieren kann. Das heißt, die Fähigkeit von einer anderen Branche zu lernen, das auf eine ganz andere Branche zu adaptieren, das ist eine große Fähigkeit und das spielt auch bei der Innovation eine große Rolle. Mhm. Und das geht ja heute, dieser Use Case, den du beschrieben hast, den kann ich ja heute mit der KI relativ schnell umsetzen.
Ja. Und dann sind wir ja im Prinzip, Robert, in schon genau diesen Beispielen, in diesen einfachen, zumindest anfangs einfachen Beispielen. Was sind so genau diese low-hanging fruits, die du gerade schon angesprochen hast?
Das sind in der Kanzlei sind es viele Punkte. Kanzleien haben ja natürlich in der Realität viel mit Dokumenten zu tun. Das heißt, das ganze Thema Aufbereitung von Dokumenten mit Hilfe von Large Language Models ist ein Riesenthema, dass ich jetzt anfangen kann, Dokumente mir zusammenzufassen, Dokumente zu kategorisieren, Dokumente zu untersuchen, ob die zum Beispiel für meine Mandanten relevant sind. Also wenn es irgendwelche neuen gesetzlichen Dinge kommen, dann die einfache Frage, welche Mandanten sind davon betroffen. Mhm. Ja, das sind alles Dinge, um diese textlichen Informationen sehr gut analysieren zu können. Oder das Beispiel, was du vorhin genannt hattest mit dem E-Mail, das ist im Prinzip auch so ein Klassiker. Es kommt eine Anfrage rein und dann ist natürlich sofort interessant zu gucken, gibt es dann zu dieser Anfrage, gibt es dann bei mir in meinen eigenen Wissensbereichen dazu Informationen, die dann einfach helfen, entsprechend das beantworten zu können. Mhm. Dann ein anderes großes Thema ist natürlich das ganze Thema Analyse von Daten, also sprich einfach Daten auszuwerten, zu analysieren. Das ist heute unglaublich einfach geworden, weil da gibt es jetzt die verschiedensten Ansätze. Einer ganz klassisch, man macht es mit einem klassischen Business Intelligence Tool, die haben jetzt immer stärker auch eingebaute KI-Funktionalität, oder man geht tatsächlich her und analysiert das jetzt mit Programmiersprachen wie Python oder R, lässt sich also dann von der KI entsprechend Code generieren, um dann solche Dinge auszuwerten, oder jetzt noch der nächste Schritt weiter, wo es dann noch einfacher wird. Stichwort MCP, also Message Context Protocol. Das ist von Anthropic ein verabschiedetes Protokoll, um die KI noch viel einfacher wie bislang mit Schnittstellen, mit Datenquellen zusammenzubekommen. Ganz einfaches Beispiel, ich habe eine Datenbank und in dieser Datenbank, um die Informationen herauszubekommen, müsste ich normalerweise SQL können. Mhm. Also Structured Query Language, eine Abfragesprache, die ist relativ weit verbreitet. Jetzt kann ich mit so einem MCP-Ansatz Folgendes machen. Ich kann jetzt beispielsweise eine Anwendung nehmen wie Claude Desktop, wie gesagt, keine Werbung. Den kann ich jetzt als MCP-Client konfigurieren. Ich kann jetzt relativ gut über dieses Protokoll mich mit meiner Datenbank verbinden. Ich muss also nur die Anwendungsdaten hinterlegen. Und jetzt kann ich mit meiner Datenbank das Chatten anfangen. Das ist völlig verrückt, weil ich jetzt zum Beispiel sagen kann, bitte werte mir die Daten aus, erstelle mir ein Dashboard, erstelle mir eine Auswertung oder erstelle mir einen gut lesbaren Bericht in Textform auf Basis der Daten, die in der Datenbank drinne liegen. Und das ist insofern unglaublich faszinierend, weil die KI sich jetzt quasi selber den Kontext quasi aufbaut, also die KI selber jetzt erkennt, wie die Daten in der Datenbank zusammenhängen. Mhm. Das geht übrigens jetzt mit allen Formen von Datenbanken. Also es muss jetzt nicht eine klassische relationale Datenbank nur sein, wo die Daten in Form von Tabellen organisiert sind. Das geht auch mit einer NoSQL-Datenbank sehr, sehr gut. Und dann erschließt sich quasi die KI den Zusammenhang und kann dann sehr gut auf Basis dieser Daten, die ja in der Datenbank drin sind, die sind ja hoffentlich von der Datenqualität von bester Qualität, kann auf Basis dieser Daten zum Beispiel einen Bericht bauen, der kann eine Analyse anfertigen, der kann ein Diagramm erzeugen, der kann alles Mögliche machen. Und das ist natürlich unglaublich interessant, weil natürlich häufig das Problem in der Realität besteht, dass man gar nicht die Zeit hat für solche Analysen, aber grundsätzlich die Ahnung hat, dass in diesen Daten sehr viele nützliche Informationen drin schlummern könnte. Und das in der Vergangenheit über Business Intelligence, wenn ich irgendwelche analytischen Datenmodelle bauen müssen, ich hätte mich mit Technologien beschäftigen müssen. Auch das ist ein Zeitfresser, muss man ganz klar sagen. Und nicht alle Kanzleien haben dafür die Zeit. Und jetzt kann ich jetzt mit diesem KI-Ansatz auf einmal tatsächlich ganz natürlich sprachlich mit meiner Datenbank sprechen oder mit anderen Anwendungsprogrammen. Das kann auch ein System von Haufe sein oder von der Dativ 1 sein. Man braucht eine API. Und ich kann jetzt quasi über diesen Ansatz tatsächlich aus dem System, und das ist wirklich wie Magie, kann ich dann zum Beispiel ein Diagramm erzeugen lassen auf den Daten, die in der Datenbank drinne schlummern. Und ich kann zum Beispiel sagen, mache mir dazu einen leicht verständlichen Bericht, den ich meinen Mandanten einfach vorlegen kann. Und dann bekomme ich eben das Ganze jetzt nicht nur als Tabelle oder als Diagramm dargestellt, sondern ich kann diese analytische Information in einen leicht lesbaren Text umwandeln, der natürlich dann bei meinem Mandanten viel mehr Aufmerksamkeit und auch viel mehr Akzeptanz hervorruft, als wenn ich dem jetzt mit einem Standard 0815 Auswertung konfrontieren würde, die dann bloß abheftet im Worst Case.
Ja, weil er sie ja gar nicht versteht, da geht es ja dann schon los, ne?
Genau, weil er sie nicht versteht, weil es irgendwie ihm zu abstrakt ist, weil er vielleicht sich auch nicht traut, den Steuerberater, Beraterin nachzufragen. Ich habe jetzt natürlich bewusst einen Use Case gebracht, wo natürlich der Datenschutz natürlich schon auch eine wichtige Rolle spielen würde. Also das, was ich jetzt vorhin gesagt habe mit MCP, das müsste man natürlich jetzt in der Realität sich angucken, dass es auch datenschutzkonform verarbeitet wird. Aber die Technologie gibt es hier. Also ich habe das neulich auf meinem eigenen Rechner ausprobiert. Das war faszinierend.
Ich muss natürlich auch auf eine gute Datenqualität arbeiten. Und damit habe ich aber, wenn ich das jetzt mal, es ist natürlich irgendwie vereinfacht formuliert, aber ich habe ja hätte durch die KI ja dann sogar quasi ein Qualitätsmanagement-Instrument, weil wenn ich feststelle, die Ergebnisse passen da irgendwie nicht, dann ist es für mich möglicherweise ja nochmal Anlass, natürlich zum einen die KI nochmal zu checken, aber eben auch möglicherweise die Datenqualität und die nochmal auf ein höheres Level zu bringen.
Absolut. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass durch solche Technologien natürlich auch hier auf Schwachstellen aufmerksam gemacht werden kann in meiner Kanzlei und dass häufig halt die Datenqualität so ein bisschen der Showstopper. Und jetzt kann ich mit Hilfe der KI erstens mal sowas identifizieren und ich kann natürlich auch anfangen, jetzt mit Hilfe der KI vielleicht dann schrittweise auch die Datenqualität zu verbessern oder zumindest mal zu erkennen, wo das Problem liegt, ob das vielleicht systematisch falsch erfasste Daten sind oder ob die vielleicht durch eine Zusammenführung aus der Vergangenheit, wo dann verschiedene Datensysteme zusammengeführt wurden, vielleicht immer schief gegangen ist. Aber jetzt habe ich eben die Möglichkeit, dadurch, dass ich mich jetzt mit meinen Daten beschäftige, und das ist eben die große Verheißung der KI, sich jetzt durch solche Technologien sehr niederschwellig und sehr schnell und effizient mit seinen Daten beschäftigen zu können. Und das schaffte dann wieder das Bewusstsein für Schwächen, aber auch das Bewusstsein für Chancen. Und das ist eben das Faszinierende. Das heißt, durch diese Einfachheit habe ich eben die Möglichkeit, jetzt relativ schnell, ohne große Frustration, Ergebnisse zu erzielen, die vorher sehr, sehr viel mehr Zeit gekostet hätten.
Jetzt haben wir über so in Anführungszeichen, sage ich mal, einfache Beispiele gesprochen. Das wird ja aber auch komplexer und das wird ja mehr. Heißt das für dich so ein bisschen, dass in Zukunft eine Kanzlei auch nicht mehr umhinkommt, Softwareentwickler einzustellen, KI-Experten einzustellen, Data-Analysten einzustellen?
Es ist halt die Frage, ob sich das kleinere Kanzleien werden leisten können. Aber da ist natürlich auch dann die Herstellerseite natürlich gefragt, also ein Haufe, ein NBB, eine Dativ, wie sie alle heißen, Microsoft oder auch andere Player, die eine große Rolle spielen, natürlich da auch Lösungen auf die Welt zu setzen, natürlich auch dann von Menschen bedienbar werden, die sich jetzt das nicht leisten können, Data Scientists, IT-Spezialisten einzusetzen, sondern vielleicht ist es dann auch eine Möglichkeit, tatsächlich dann die Mitarbeitenden dann vielleicht in den Kanzleien die Möglichkeit zu geben, vielleicht in diesem Bereich sich weiter fortzubilden, weil das ja auch das Zusammenspiel ja auch mit den fachlichen Experten und Expertinnen eine große Rolle spielt in der Realität. Also das heißt, das ist ja auch eine Chance, quasi jetzt auch für Menschen, die in dieser Branche tätig sind, auch einfach selber den Horizont zu erweitern, zu sagen, ja, das ist sehr interessant, ich sehe das als wichtige Herausforderung, auch in Zukunft als Arbeitnehmer quasi eine Chance zu haben, mich in solche Sachen einzudenken. Insofern ist es auch eine Chance, auch für etablierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da in solche Bereiche vorzustoßen und da tatsächlich dann auch eine Expertise aufzubauen. Weil ich brauche jetzt vielleicht nicht im Alltag bis runter zu erklären zu können, wie ein Large Language Model funktioniert, sondern es ist häufig viel wichtiger zu wissen, wie setze ich das ein und wie nutze ich diese Technologie, wo sind auch Grenzen von dieser Technologie, ja, und ich habe natürlich den großen Vorteil, wenn ich aus dem Fachbereich komme, ich kann es ja fachlich einordnen, was da rauskommt, und das ist eine große Stärke, die man da nicht unterschätzen darf. Das natürlich jede Kanzlei sich wird leisten können, jetzt Data Scientists oder Informatiker, Informatikerinnen einstellen zu können, das vermutlich nicht, das war meine persönliche Meinung, aber vielleicht braucht es auch gar nicht, weil man einfach durch diese Möglichkeit eben sich selber auch Wissen anzueignen und auch mit den Menschen, mit denen man ja schon seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet, und das ist ja auch ein sehr hohes Asset, dass man vielleicht dann auch diesen Menschen die Möglichkeit gibt, sich in diese Bereiche fortzuentwickeln. Dann kann auch das Thema Kooperation zum Beispiel sehr interessant sein, dass ich dann halt mit anderen Kanzleien vielleicht kooperiere, wenn ich jetzt selber nicht die Größe habe, oder mir dann vielleicht irgendwelche Projekte mit Hochschulen eingehe und so weiter.
Die Steuerbranche heißt ja schon auch viel, wie du es vorhin genannt hast, Erfahrung, also viel Routine, viel Expertise, die sich über die Jahre aufgebaut hat, ist aber eben auch viel Wissen einfach. Wenn ich das natürlich jetzt mehr oder weniger allgemein verfügbar mache und in Kooperation denke, mache ich natürlich auch möglicherweise ein Stück weit meine Exklusivität so ein bisschen kaputt, oder?
Ja, das ist eine alte Sorge immer im Thema Wissensmanagement schon immer gewesen. Dadurch, dass man dann die Gefahr sieht, wenn man Wissen allzu stark teilt, sich selber obsolet zu machen. Aber interessanterweise, und das ist ein schönes, eine schöne Vorstellung, das ist auch im Prinzip ein Zitat, ist eigentlich Wissen die einzige Ressource, die durch Teilen wächst, interessanterweise. Und das ist eigentlich in meinen Augen auch anders gar nicht möglich, weil ich kann dieses Wissen, das kann ich ohnehin nicht bunkern, weil Wissen wird immer leichter zugänglich werden. Wissen ist natürlich heutzutage auch durch die Möglichkeiten der KI zum ersten Mal so richtig auch in gewisser Weise auch durchsuchbar und auch verwertbar geworden. Und wenn ich jetzt auf diesem Wissen klammere, dann habe ich auch die Chance verpasst in meinen Augen, durch Wissen von außen, was ja extrem wichtig ist, dieses Wissen anzureichern, auch zu hinterfragen, weil Wissen ja auch veraltet. Und abgesehen davon ist es ja auch so, ich muss ja auch immer aus dem Blickwinkel eines Mandanten an die Sache rangehen, und der erwartet natürlich schon von mir, dass ich natürlich die Sachen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet habe.
Ich möchte da trotzdem nochmal so ein Horrorszenario zeichnen, weil wir ganz am Anfang da auch schon ganz, ganz am Rande drüber gesprochen haben. Irgendwie muss ja auch neues Wissen in diese KI kommen. Und jetzt stellen wir uns aber mal eine Welt vor, in der alle nur noch KI nutzen. Dann ist doch das ganz, ganz große Problem genau das, was du gerade auch so ein bisschen umrissen hast. Wir schwimmen oder kochen in unserem eigenen Sud und es kommt keinerlei neues Wissen mehr rein, wenn wir alles nur noch mit KI lösen.
Das wäre natürlich ein absolutes Horrorszenario. Das würde ja auch bedeuten, dass wir uns dann als Menschheit abgeschafft haben, exakt, weil wir dann bloß noch den Maschinen quasi glauben und im Prinzip genau eben das nicht tun, was ich vorhin meinte, dass man eben Wissen kritisch hinterfragt, was die KI für mich produziert hat, dass ich dann quasi mich komplett nur noch drauf verlasse. Das ist natürlich eine unschöne Vorstellung, das ist eine Dystopie, die da gezeichnet hast, aber genau das ist ja unsere Aufgabe, dass es eben nicht so weit kommt, dass man sich also immer noch bewusst macht, dass menschliche Kreativität ganz wichtig ist, dass auch sowas wie Empathie eine große Rolle spielt, und das sind ja Dinge, die die KI momentan nur simulieren kann.
Wie sieht dann deine Vision von KI aus, die, ich sag mal, in den nächsten 30 bis 50 Jahren, wie sieht eine Kanzlei aus?
Also das ist natürlich eine wahnsinnig lange Zeitspanne, da gleich 30 oder 50 Jahre vor.
Du darfst auch 5 bis 10 erstmal nehmen.
Genau, ich würde mal etwas kürzer treten. Im Prinzip geht es jetzt darum, tatsächlich den weisen Umgang mit der KI für sich zu erkennen, also zu erkennen, wo setze ich als Kanzlei KI clever ein, was erwarte ich mir von der KI, also auch da ganz realistisch sich zu überlegen und zu reflektieren, was möchte ich denn umsetzen und wo möchte ich bewusst keine KI einsetzen, weil mir einfach zum Beispiel der persönliche Kontakt zu meinem Mandanten nach wie vor wichtig ist. Wie kann ich meine Stärken noch stärker ausbauen? Wo kann ich vielleicht auch Schwächen, die ich momentan habe, mit Hilfe der KI vielleicht ein bisschen nivellieren? aber tatsächlich auch zu erkennen für sich, da bin ich richtig gut und da möchte ich auch bewusst keine KI reinlassen. Also auch mal zu sagen, wo ich keine KI mache, kann eine wichtige Entscheidung sein. Und letztlich dann halt sich zu überlegen, wie möchte ich denn in Zukunft auch von meinen Mandanten wahrgenommen werden und wie soll in Zukunft auch das Arbeitsverhältnis zwischen mir und meinen Mandanten ablaufen und welche Rolle sollte da die KI da spielen und auch ganz transparent zu machen, den Mandanten, wo setze ich KI ein? Wir haben an den Hochschulen natürlich genau die gleiche Herausforderung, dass wir unsere Studierenden quasi ermutigen müssen, KI zu verwenden, aber gleichzeitig eben nicht Gefahr laufen dürfen, dass jetzt die Studierenden bloß noch mit der KI ihre Arbeiten machen, was sich dann dadurch abschaffen würden. Also auch die Transparenz ist ganz wichtig, zu sagen, da setze ich eine KI ein, lieber Mandant. Dafür kann ich zum Beispiel auch in den Gebühren vielleicht ein bisschen runtergehen. An anderer Stelle werde ich aber keine KI einsetzen, weil es mir wichtig ist, da nach wie vor ein persönliches Verhältnis zum Mandanten zum Beispiel aufrechtzuerhalten.
Da, lass uns da gerne mal drauf gucken, weil das finde ich gerade, da machst du ein interessantes Thema auf und ich glaube, da kann man vielleicht sogar so ein bisschen eine Parallele zu dem, was du an der Hochschule erlebst, ziehen. Ich hatte vor ein paar Wochen mit Philipp Penkatzki gesprochen über Stundensätze und warum er nicht nach Stundensätzen abrechnet. Und er ist ein Verfechter dessen, dass man sagt, na, man rechnet den Mehrwert ab. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich bin ein Steuerberater, der nach Mehrwert abrechnet, dann glaube ich, macht das erstmal nichts mit meinem Satz, weil dann kann ich dem Mandanten verkaufen, hey, es ist doch total egal, ob ich mich da hinsetze oder die KI, du kriegst den gleichen Wert. Und dieser Wert, den ich dir liefere, kostet 1.000 Euro. Krass problematisch wird es aber doch tatsächlich, wenn ich jemand bin, der nach Stunden abrechnet oder nach Vergütungsverordnung, wie auch immer, also nach einer Größe, die mit Zeit in Verbindung steht. Und jetzt brauche ich für eine Aufgabe 2 Stunden, die KI weniger als 2 Sekunden. Dann mache ich natürlich irgendwie ja meinen Satz kaputt.
Ja, letztlich natürlich, genau, weil natürlich der Mandant zu Recht natürlich darauf hinweist, warum er jetzt den gleichen Betrag wie vorher zahlen soll, wenn ja der Aufwand für die Kanzlei um 100 Einheiten gesunken ist. Also von daher ist es genau der Punkt an der Stelle, dass man halt da ganz transparent macht und sagt, hier setze ich eine KI ein, da kann ich dir auch mit den Stundensätzen dann vielleicht entgegenkommen und da ist es eben keine, weil das sind halt Dinge, wo dann zum Beispiel auch ein Mensch, das sind ja auch haftungsrechtliche Fragen häufig dahinter, wo dann auch ein Mensch beispielsweise dann nochmal drüber gucken muss. Aber das wird in meinen Augen sehr, sehr, sehr interessante Diskussion werden, weil natürlich das eben auch damit zusammenhängt, wie transparent am Ende des Tages auch Kanzleien damit umgehen werden mit diesem Thema, weil das natürlich gerade wie gesagt beim wissenschaftlichen Arbeiten, jetzt wieder der Vergleich zur Hochschule, da ist es halt ganz wichtig, ganz klar erkenntlich zu machen, wo wurde da eine KI eingesetzt und wo nicht. Und ich denke mal, diese Transparenz, die wird man auch da genauso brauchen, um auch das Vertrauen letztlich der Mandant nicht zu verlieren.
Da gebe ich dir 100% recht und da würde mich total deine Einschätzung mal interessieren. Ich hatte dir im Vorgespräch so, glaube ich, erzählt, dass ich auch mal einen Lehrauftrag hatte über viele Jahre an der pädagogischen Hochschule hier in Freiburg und zuletzt eben auch mit dem Thema KI dann so ein bisschen konfrontiert war, weil das bei mir immer darum ging, Hausarbeiten zu schreiben. Und jetzt fällt mir irgendwie gerade kein Beispiel ein, wo das in der Steuerbranche möglicherweise Thema ist, aber ich glaube, dieses Vertrauen ist total wichtig, weil das, glaube ich, da sind wir uns einig, ist vom Steuerberater, von der Steuerberaterin zum Mandanten, zur Mandantin extrem wichtig. Aber jetzt hast du eine Hausarbeit beispielsweise vorliegen als Professor Dr. Robert Butcher und sollst die bewerten und hast aber an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, also irgendwie klingt es nach ChatGPT oder irgendeiner KI-Formulierung. Aber du kannst das nicht nachweisen. Und jetzt hockst du aber plötzlich da, sollst das bewerten und bist ja in einer totalen Misere angekommen, wie du jetzt damit umgehst.
Das ist auch in der Tat so, weil du natürlich heute genügend kriminelle Energie vorausgesetzt. Relativ gut eigentlich tatsächlich, muss man ganz klar sagen, so eine Arbeit mit Hilfe der KI erzeugen lassen kannst. Das heißt, die Entwicklung geht eigentlich in eine andere Richtung. Du musst eigentlich die Studierenden viel enger betreuen als bislang. Das heißt, du musst versuchen, die wirklich in einem bestimmten Takt mit denen einen Austausch zu haben, damit du einfach das gute Gefühl hast, dass die Person jetzt wirklich das selber erarbeitet hat. Da ist natürlich auch sehr hilfreich, praktische Tätigkeiten zu haben. Und was es auch geben wird, immer stärker, ist eine Verteidigung der Arbeit. Wenn jetzt jemand mit ChatGPT einen Satz sich neu formulieren lässt oder sich mal eine Idee geben lässt, das ist wunderbar. wie gesagt, immer transparent machen. Das ist natürlich das A und O. Aber dann ist es auch deswegen gut, weil ich dann eine bessere Arbeitsleistung am Ende des Tages hinbekomme. Und das ist eine sehr schöne Vorstellung, dass ich dann mit Hilfe der KI mich dann selber befähige, ein noch besseres Ergebnis zu erzeugen, als ich es ohne KI hinbekommen hätte. Und das ist in meinen Augen eigentlich eine schöne Vorstellung. Und die kann man jetzt ähnlich auch auf andere Bereiche transferieren, diese Vorstellung.
Genau, also da würde ich sogar sagen, das lässt sich absolut gut auf das Kanzleileben dann wieder übertragen, weil das ist ja egal, ob es dann am Ende ein Large Language Model ist, mit dem ich arbeite oder in welcher Form ich es auch einsetze, solange ich der Treiber bin und der Treiber, Treiberin und der oder diejenige, die die Idee reingibt und mich halt mit Hilfe von KI verbessern lässt, da ist das, glaube ich, völlig unproblematisch, sondern problematisch wird das immer dann, wenn eben ich nicht mehr unterscheiden kann, was hätte ich davon jetzt noch gekonnt, was nicht, was ist tatsächlich auch möglicherweise falsch und ich kann es aber gar nicht prüfen, weil ich keine Ahnung habe, was ich eigentlich gemacht habe. Erst ab da wird es, glaube ich, wirklich problematisch.
Genau, das ist immer die Voraussetzung. Ich brauche natürlich immer den fachlichen Background, um das überprüfen zu können, was am Ende des Tages da rausgebracht wurde. Und das ist immer noch eine hohe menschliche Kompetenz. Und natürlich kann man jetzt argumentieren, die Large Language Models oder die Modelle oder grundsätzlich die Systeme werden immer besser werden. Aber das darf mich trotzdem nicht abhalten, das zu hinterfragen, weil ich brauche ein Regulativ und ich muss ja am Ende des Tages auch jemand dann in die Augen schauen können, muss sagen können, ja, das habe ich überprüft, das ist richtig. Ich
meine, wahrscheinlich gab es das gleiche Thema schon, als man plötzlich googeln konnte und Wissen nicht mehr nur noch aus Büchern hatte, ne? Und jetzt sind wir eben mit der KI an einer anderen Stelle. Aber das heißt eben, Betreuungsaufwand zu intensivieren und vielleicht auch wieder übertragen auf eine Kanzlei, zu sagen, naja, ich muss halt eben mit meinem Mandanten nochmal in ein engeres Verhältnis kommen, dass eben jeder weiß, er kann sich auch auf den anderen verlassen und so. Also das finde ich eigentlich einen Gedanken, der ja wieder was total Positives hätte in dieser Entwicklung auch. Nicht, dass das andere negativ ist, aber das ist ja so ein sehr, sehr schöner und auch irgendwie menschlicher Gedanke.
Ja, und das ist meinen Augen auch sehr wichtig geworden, weil sonst wir halt Gefahr laufen, halt in so einer Dystopie zu enden, wie du es vorhin geschildert hast.
Genau, ganz genau.
Dass wir dann die Maschinen quasi alles übernehmen, weil im Prinzip technisch gesehen wäre das wahrscheinlich sogar möglich, aber es ist halt die Frage, wollen wir in so einer Welt leben oder so? Wir müssen ja auch irgendwie gucken, das ist ja auch ein schönes Gefühl für einen selber, jemanden helfen zu können,
mal abgesehen
davon. Und das ist für sehr viele auch eine ganz wichtige Motivation im Berufsleben. Und das geht ja durch alle Branchen hinweg. Und wenn ich jetzt natürlich voll mich auf die Maschine da verlasse, dann verliere ich ja selber auch ein bisschen dieses Gefühl. Und dann geht ja auch so Sachen wie Selbstwirksamkeit geht ja dann verloren, auch Motivation. Und das wäre natürlich auch schade, wenn das verloren gehen würde durch sowas, weil natürlich das auch Menschen Zufriedenheit gibt. Und das ist ein wichtiges Lebensziel, Zufriedenheit zu erlangen.
Mhm, absolut. Ich würde, Robert, ganz am Ende jetzt hier nochmal einen Gedanken aufgreifen wollen, weil mich da einfach auch deine Perspektive interessieren würde, wie man da am besten vorgeht. Diese Idee mit den Studierenden, die lässt mich nicht so richtig los. Ich finde das großartig und fände das total klasse, wenn Kanzleien genau diesen Schritt machen und sich Studierenden nähern. Weißt du, wie man das machen kann? Also würdest du einfach die Hochschule anschreiben und fragen, hey, habt ihr da was? So haben wir es nämlich damals in unserem Projekt gemacht. Wir sind einfach hier auf die Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg zugegangen, auf entsprechende Studiengangsleiter und haben gefragt, ob sie Studis haben, die sich mit KI auseinandersetzen und Lust auf so ein Projekt hätten. Aber weißt du, ob es mittlerweile auch Plattformen gibt oder sowas?
Also grundsätzlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Also der eine von dir genannte Aspekt ist natürlich wunderbar. Man geht einfach direkt auf die Hochschule los. Die haben ja alle heutzutage sehr aussagekräftige Webauftritte, ja. Sucht sich den Studiengangsleiter, haut den einfach an. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, LinkedIn ist natürlich da auch eine sehr gute Möglichkeit, dass ich dann über LinkedIn jemanden einfach direkt anspreche oder auch die Möglichkeit, dass im Prinzip jemand aus einem Bekanntenkreis einfach jemanden anspricht direkt. Wenn jemand einen Studenten kennt, einfach den ansprechen, Interesse wecken, weil wir als Hochschule sind natürlich sehr interessiert an Praxiskooperationen. Mhm. Das ist ja auch der Anspruch unserer Ausbildung, dass wir Studierenden möglichst praxisrelevantes Wissen beibringen wollen. Insofern sind wir da super offen. So eine richtige Plattform, jetzt da gibt es mit Sicherheit, auch bei uns in der Hochschule gibt es jetzt Ansprechpartner, aber jetzt, im Prinzip ist es eigentlich meistens so auf einem kurzen Dienstweg. Einfach jemanden anhauen, schnell eine E-Mail aufsetzen oder bei LinkedIn jemanden einfach da anschreiben.
Also das finde ich wirklich einen Gedanken, den man heute mitnehmen kann und mitnehmen sollte auch irgendwie. Das finde ich, wie du sagst, eine niederschwellige Möglichkeit da möglicherweise die nächsten Schritte zu machen oder vielleicht auch die ersten Schritte möglicherweise.
Mhm, genau.
Robert, dann möchte ich mich bei dir ganz recht herzlich fürs Gespräch bedanken. Dafür, dass wir so ein bisschen mal einen Einblick bekommen haben, wie siehst du die Situation aktuell, auch mit deinem wissenschaftlichen Fokus, wo geht die Reise für dich hin und vor allem, worauf müssen wir achten? Also vielen, vielen Dank für deine Einblicke.
Ja, sehr gern, Florian. Hat mir super Spaß gemacht und jederzeit gern wieder.
Und dann darf ich mich natürlich auch bei euch bedanken fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder reinhört und beim Gespräch dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.